Grüß Gott und willkommen zu unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Monika Bargett. Bei mir zu Gast ist heute Wolfgang Nöth aus Regensburg, mit dem wir über die Glaubenslehre der Kirche sprechen. Allerdings ist Herr Nöth kein Priester oder Theologe, sondern professioneller Sänger. Oper, Operette, Lied und Konzert gehören zu seinem Repertoire als ausgebildeter Tenor. Musik und Glaube, das ist also die besondere Verbindung, um die es heute in unserer Katechismusreihe gehen soll. Zu jeder Hochzeit und zu jeder Trauerfeier gehört für uns eine würdige musikalische Gestaltung der Liturgie ganz selbstverständlich dazu. Allerdings lässt sich dabei über den Geschmack oft streiten. Oder anders gesagt, wir machen uns im Alltag nur wenige Gedanken über die theologische Begründung der Musik im Gottesdienst. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in der Constitution Sacrosanctum Concilium über die Feier der Liturgie zunächst: So wird denn die Kirchenmusik umso heiliger sein, je enger sie mit der liturgischen Handlung verbunden ist, sei es, dass sie das Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmütigkeit fördert, sei es, dass sie die heiligen Riten mit größerer Feierlichkeit umgibt. Dabei billigt die Kirche alle Formen wahrer Kunst, welche die erforderlichen Eigenschaften besitzen, und lässt sie zur Liturgie zu. Was genau aber unter dieser wahren Kunst zu verstehen ist, wollen wir heute mit Blick auf den Katechismus der katholischen Kirche ab Nummer 1156 klären. Herr Nöth, erst einmal vielen Dank, dass Sie sich heute für Radio Horeb und Radio Maria Zeit nehmen. Herzlich willkommen auch Ihnen in dieser Sendung.
Grüß Gott.
Wolfgang Nöth ist 1974 geboren und hat an der Universität Mozarteum in Salzburg studiert. Er ist, wie ich schon sagte, als Lied- und Oratoriensänger gefragt, und zu seinen wichtigsten Partien zählen der Tamino in Mozarts Zauberflöte, aber auch der Herzog in Verdis Rigoletto, der Tassilo in Kallmanns Gräfin Marissa, der Max in Webers Freischütz und viele andere Rollen auch in modernen Opern. Wolfgang Nöth ist als Gesangslehrer und Stimmberater tätig und er ist überzeugter Christ und Mitglied im päpstlichen Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Mit seiner Familie lebt er nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Herr Nöth, ich habe schon in meiner Einleitung die Frage gestellt, welchen Wert die Kirchenmusik in der Liturgie eigentlich hat. Die Begründung für den Wert dieser Kirchenmusik findet sich zunächst in Nummer 1156 in Berufung auf die Tradition. Dort heißt es, das Dichten und das oft von Musikinstrumenten begleitete Singen der inspirierten Psalmen stehen schon in enger Verbindung mit den Liturgiefeiern des Alten Bundes. Die Kirche führt diese Tradition weiter und entfaltet sie. Ist das denn wirklich wahr? Hat sich die Musik eigentlich seit Moses oder auch seit König David nicht ganz erheblich verändert? Wo sehen Sie denn noch Gemeinsamkeiten?
Ja, zunächst im Rückblick auf die Geschichte der liturgischen Musik. Das hebräische Wort für das gesungene Beten lautet Zamir, das man dann später ins Griechische mit Psalate übersetzt hat. Die deutsche Übersetzung Singen wird also dem ursprünglichen Ausdruck nicht gerecht, denn dieser Ausdruck zielt per se auf eine religiöse und wortgewichtete Art der Deklamation ab, wobei es unbedeutend ist, ob dieser, man könnte sagen, betende Gesang von Instrumenten begleitet wird oder nicht. Über die Musik und den Gesang des alten Palästina wissen wir vor allem durch Zeugnisse der Archäologie, der Literatur und der Ikonografie. Diese Zeugnisse sind allerdings äußerst unvollständig, fragmentarisch, denn es handelt sich dabei um Quellen zweiter Hand, die normalerweise weder von Musikern stammen, noch als deren primären Zweck die Darstellung von Musik beabsichtigen. Sie dienen also eher der Illustration anderer Geschehnisse. In diesen Berichten steht allerdings auch nicht die Musik, sondern eher beispielsweise die levitischen Priester und das Tempelpersonal im Vordergrund. Die Kultinstrumente, die wir aus der Archäologie kennen und die in der beginnenden Geschichte des frühen Judentums eine Rolle spielen, also Trompete, zum Beispiel Shofar, Posaunen, sind hier stark überrepräsentiert. Über Musiktheorie, Rhythmik, Melodik, Notation, Instrumentierung, die Praxis des Musizierens, des Singens im antiken Palästina gibt es schlicht keine rekonstruierbaren Vorstellungen. Es gab lediglich verschiedene Experimente, zum Teil höchst interessante, in diese Richtung hin. Aber eine wissenschaftliche Nachweisbarkeit dieser Praxis bleibt aus. Ich würde sagen, wie das Alte Testament dem Neuen vorausgeht und das Neue sich eben auf das Alte bezieht, so muss man die Tradition in der Kirchenmusik betrachten. Vieles, was wir heute beispielsweise aus alttestamentlichen Lesungen während der Heiligen Messe hören, erscheint uns zunächst fremd. Und erst bei genauerem Betrachten oder beim Auslegen erkennen wir, dass eigentlich auf das Neue Testament verwiesen wird, dass es vorausweist auf das Neue. Papst Benedikt hat in seiner Zeit als Kardinal ein Buch geschrieben, das sich eben mit der Tradition der Kirchenmusik befasst, ein neues Lied für den Herrn. Und dort weist er darauf hin, dass die Bibel ihr eigenes Gesangbuch enthält, nämlich den Psalter, der, wie er selbst schreibt, aus der Praxis gottesdienstlichen Singens und Musizierens geboren worden ist und wesentliche Teile einer Theorie der Musik im und für den Glauben enthält. Man kann also sagen, das verbindende Element, und das war ja der Grundgedanke Ihrer Frage, ist schlichtweg der Psalmengesang. Während die Juden die Psalmen als Lieder des Königs David betrachteten, wurden sie für die Christen zu den Liedern des wahren David. In der frühen Kirche wurden sie als Christushymnen gesungen und bis heute sind sie fester Bestandteil der Liturgie, besonders natürlich auch des kirchlichen Stundengebetes, das ja auch Teil der Liturgie ist. Mit dem abschließenden Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist werden diese alttestamentlichen Psalmen gleichsam getauft. Und so wird deutlich, dass sie wahrhaft Wort Gottes sind und auf Christus hinweisen. Und schließlich hat dem Psalmengesang der Apostel Paulus den Christen in seinem Epheserbrief nahegelegt. Er schreibt: Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium des Zweiten Vatikanums stellt im Kapitel 6 eben die überlieferte Musik der Gesamtkirche als einen Reichtum von unschätzbarem Wert dar, fügt aber gleichzeitig an, ausgezeichnet vor allem deshalb, weil sie als der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht.
Heute sind wir weit davon entfernt, in der Heiligen Messe nur Psalmen zu singen. Oft wird sogar der Psalm zwischen den beiden Lesungen ausgelassen. Und nicht immer hatte die Kirche eine derart offene und positive Einstellung zur musikalischen Vielfalt wie heute. Über das Maß an instrumentaler Begleitung der Lieder, die Beteiligung von Frauen am Kirchengesang oder auch die Mehrstimmigkeit wurde lange Zeit in der Kirche gerungen. Die Texte des Katechismus nehmen auf solche Konflikte allerdings nicht direkt Bezug. Deutlich kritischer ist da das Buch von Papst Benedikt, ein neues Lied für den Herrn, das Sie erwähnt haben und das er 1995 als Kardinal veröffentlichte. Benedikt XVI. Sieht vor allem seit der Aufklärung einen zunehmenden Konflikt zwischen Kirche und Kultur und damit auch von angemessener Sakralmusik einerseits und Popmusik als Musik der Massen andererseits. Auch die rational konstruierte, artifizielle Musik einiger studierter Komponisten wird kritisiert. Können Sie für uns die schwierige Geschichte der Kirchenmusik seit der Frühkirche ein wenig zusammenfassen? Welche Wegmarken sind denn da besonders wichtig?
Also die Anfänge der Kirchenmusik sind für uns, ähnlich wie die Musik des Alten Testaments, eigentlich nur vage beschreibbar. Wenn man nur bedenkt, wie rasch sich beispielsweise im Anschluss an die Missionsreisen des heiligen Paulus eine große Anzahl geografisch weit voneinander getrennten Christengemeinden herausgebildet hat, so kann man aus logischen Erwägungen heraus gar nicht anders annehmen, dass in den unterschiedlichen Gemeinden die je eigene Tradition des Gesanges im Grunde beibehalten worden ist und auf das liturgische Geschehen hingeordnet wurde. Erst mit der Anerkennung des Christentums als Staatsreligion im Römischen Reich besteht eigentlich die Grundlage für eine gemeinsame Traditionsbildung. Im 4. Jahrhundert haben dann die Kirchenväter den Gesang erheblich aufgewertet. Man denke im Osten an Basilius von Caesarea, der die Liturgie umgebildet hat, im Westen an Ambrosius von Mailand, der den ambrosianischen Gesang eingeführt hat, der Antiphonen gedichtet hat, der Hymnen gedichtet hat, die bis auf den heutigen Tag ihren nicht mehr wegzudenkenden Platz in der kirchlichen Tradition haben. Mit dieser raschen Ausbreitung des Christentums ging dann eine relativ starke Unabhängigkeit von Bistümern und Klöstern einher. Und so formten sich neben den ambrosianischen Liturgien verschiedene weitere Riten heraus, zum Beispiel auch der römische oder der mozarabische, der gallikanische. Dort sind dann wieder je eigene Singtraditionen entstanden. Man weiß aus den Klöstern des heiligen Benedikt, dass im 6. Jahrhundert genügend eigene Melodien vorhanden waren, um sämtliche Psalmen zu singen. Der wichtige Punkt, das große Novum im Frühmittelalter, hat für die Westkirche sicher Papst Gregor der Große gebracht, mit seiner weitreichenden Reform der lateinischen Liturgie. Da begann eine über lange Zeit fortgesetzte Ordnung, eben eine Vereinheitlichung der Melodien, die in der Liturgie Verwendung fanden, und auch der Texte. Dieser gregorianische Choral, das ist ja der berühmte Schlagbegriff, war für die römische Kirche verbindlich und hat weitgehend die lokalen Gesangsstile abgelöst. Um das Jahr 1300 war erstmals dann der Begriff Musica Ecclesiastica, also das Wort Kirchenmusik, geprägt worden. Und zwar wurde da Bezug genommen auf den gregorianischen Gesang und nicht auf die Polyphonie. Die große Epoche der Renaissance ist in der Kirchenmusik geprägt zur Entwicklung hin zur sogenannten gemeineuropäischen Musikkultur, die vor allem durch das Konzil von Konstanz entscheidend vorangetragen wurde. Auf dem Konzil von Trient gab es dann unterschiedliche Auffassungen über die Reform der Kirchenmusik. Die einen haben sozusagen die Tradition von Messe und Motette gesucht und andere eine neue, eine wortgezeugte Kirchenmusik etablieren wollen, die das Madrigal sozusagen zum Vorbild hatte. Das Konzil hat sich dann aber darauf beschränkt, sogenannte anstößige Melodien zu verbieten, was immer man darunter verstand. Und der Mailänder Kardinal Borromeo warf die Frage nach der Textverständlichkeit auf. Also die eigentliche Bedeutung, kann man sagen, für die Kirchenmusik des Konzils von Trient liegt darin, dass man ab dem Zeitpunkt eigentlich die Kirchenmusik als Ausschmückung der Liturgie betrachtete. Im 17. und 18. Jahrhundert sind dann die Epochen des Barock und der Klassik gefolgt. Im Barock legte man also auf die Stilmittel des Generalbass und Kontrapunkt wesentlichen Wert. Später die Epoche der Klassik, wenn man alleine bedenkt, dass Mozart 20 Messen geschrieben hat in dieser Zeit, so wird uns die Dimension des Reichtums der Kirchenmusik in jeder Epoche deutlich. In diese Zeit fällt dann aber auch die Epoche der Aufklärung. Und hier ist der erste Bezug zum Buch »Ein neues Lied für den Herrn« des damaligen Kardinals Josef Ratzinger gegeben. Für ihn war klar, dass die Kirchenmusik kulturgewordener Glaube sei und dass die innere Beziehung des Glaubens zur Kultur in einer Krise stecke. Er schrieb, seit dem Ende der Aufklärung haben sich Glaube und zeitgenössische Kultur immer mehr voneinander getrennt. Kultur sei bis dahin, wie in der ganzen Geschichte, so auch im christlichen Europa, aus der Wurzel der Religion erwachsen und selbst in ihren weltlichen Ausdrucksformen an diesen Nährboden gebunden gewesen. Renaissance und Reformation sieht der heutige Papst als eine erste Krise für das Verhältnis zwischen Kirche und Kultur. Doch erst die Aufklärung brachte die eigentliche Kulturrevolution, die er nennt das die Emanzipation, also das Sich-Entfernen der Kultur aus dem Glauben. Das ist eine sehr drastische Formulierung. Und in der Tat ist die Kirche seit dieser Zeit zwar immer noch Bestandteil der Kultur, aber nicht mehr deren Zentrum. Der Papst meint, sie sei gleichfalls an den Rand gedrängt. Und er leugnet aber keineswegs, dass auch in Subkulturen Großes entstehen kann und nennt als Beispiel für die Kirchenmusik die Wiederentdeckung eben des gregorianischen Chorals und der großen Polyphonen Kirchenmusik. Doch die Kluft zwischen Glaube und Kultur ist für ihn eine immer größer werdende. Für die Kunst selbst habe dies zur Folge, schreibt er, dass sie irgendwie unnütz in der Welt sei und sich nun notgedrungen so definiere, Kunst sei das, was keine Funktion erfüllt, sondern nur ebenso da ist. Für ihn zeigt sich das im Bereich der Musik besonders deutlich, wenn er die Hilflosigkeit betrachtet, in die die Kunst durch die totale Profanität gekommen sei. Er schreibt, Musik hat sich in zwei Welten gespalten, die kaum noch miteinander zu tun haben. Pop, die Musik der Masse als industriell herstellbare Ware, im Gegensatz zur von Ihnen im Eingang erwähnten rational konstruierten und artifiziellen Musik, die einen elitären Anspruch erhebt. Die Kirchenmusik müsse sich aufgrund ihrer Stellung naheliegenderweise in der Mitte zwischen der Masse und der Elite ansiedeln. Und er schreibt wörtlich, aber da die Kirche nun einmal in dieser Zeit lebt, konnte es nicht ausbleiben, dass sie sich in den beiden gegeneinander stehenden Räumen der heutigen kulturellen Schizophrenie ebenfalls versucht. Ich denke, dass in der Forderung nach der engen Verbindung mit der liturgischen Handlung die Vorgaben des Katechismus und vor allem des Dokument Sacrosanctum Concilium recht eindeutig sind. Der Heilige Vater schreibt, und das ist für mich besonders wegweisend, in diesem erwähnten Buch, dass Christus selbst der Kirche den Ton und die Weise schenkt, wie Gott von ihr angemessen gelobt werden kann und vor allem, wie sie sich mit der himmlischen Liturgie vereinigen kann. Wenn man das vor Augen hat, da möchte ich aber später vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, dann ist es eigentlich unverständlich, wie trotz mehrfacher Anordnungen aus Rom beispielsweise der Zwischengesang, der ein Psalm ist, meist weggelassen wird und durch vielleicht für das Ohr schöne, aber von der inhaltlichen Gewichtung her niemals an das Wort Gottes heranreichende Lieder abgelöst wird.
Herr Nüth, ein zentraler Punkt scheint auf jeden Fall zu sein, dass Musik und liturgisches Wort einander ergänzen müssen, also dass die Form nicht den Inhalt überlagern darf. Was heißt das denn in der Praxis? Sowohl lautes Schlagzeug beim Lobpreis als auch ein mehrstimmiger Chorgesang mit Orchester können ein Grund dafür sein, dass man die gesungenen Texte als Zuhörer bzw. Gottesdienstteilnehmer eigentlich nicht mehr versteht. Wo zieht man denn da die Grenze?
In der alten Liturgie, vor der Reform, nach dem Zweiten Vatikanum, war es so, dass der Priester sämtliche Teile der Liturgie beten musste. Also vom Gloria über das Credo, über das Sanctus, das Agnus Dei, war es eigentlich bei aller inneren Anteilnahme zweitrangig, was das Volk gesungen hat. Denn zur liturgischen Gültigkeit war die Rezitation durch den Priester notwendig. Das erklärt meiner Meinung nach auch, warum es trotz dieser vorhin erwähnten Vorschriften im heutigen Gotteslob so viele sogenannte Sanctus-Lieder gibt, die nicht der liturgischen Vorschrift entsprechen, dass das Sanctus-Lied eben mit dem dreifachen Ruf heilig beginnt. Der auf dem Konzil von Trient festgelegte Grundsatz, wonach die Kirchenmusik als Ausschmückung der Liturgie betrachtet werden sollte, darf nicht so verstanden werden, dass Kirchenmusik die Liturgie ersetzen könne. Die liturgische Musik muss zum einen funktional sein, also sie muss sie einfügen lassen in den Rahmen des Gottesdienstes. Da gibt es ja ausladende Messvertonungen, beispielsweise die Missa Solemnis von Beethoven, die man dann eigentlich gar nicht mehr unter den Begriff der eigentlichen liturgischen Musik fassen kann, sondern eher in den weiteren Bereich der Kirchenmusik einordnen soll. Und das Zweite Vatikanum hat immer wieder als zweite wichtige Forderung das Prinzip der Participatio Actuosa, der tätigen Teilnahme, wie immer man das verstehen möchte, der Gläubigen am Gottesdienst gefordert. Es scheint so, als würde das Zweite Vatikanum da den Volksgesang einer möglichen Ausgestaltung der Liturgie, etwa durch einen Chor, durch einen Organisten oder durch Instrumentalmusiker, den Vorzug geben. Für den durchschnittlichen Hörer müsste dann, wenn man also diesen Aspekt der tätigen Teilnahme folgt, verständlich und transparent sein. Er müsste ihr aufmerksam folgen können. Das betrifft sowohl den Text als auch die musikalische Sprache. Es ist also ein schmaler Grat, den die Kirchenmusik eigentlich in unserem liturgischen Alltag nehmen muss. Aber ich möchte persönlich an dieser Stelle doch nochmal darauf hinweisen, dass die Kirche auch nach und gerade in Sacrosanctum Concilium eben den gregorianischen Choral als die dem heiligen Geschehen angemessene Form der Kirchenmusik bezeichnet hat. Und eine Beobachtung möchte ich noch aussprechen an dieser Stelle, weil diese Formulierung eben schon gefallen ist. Man liest das in vielen Pfarrbriefen heute, zum Beispiel die Heilige Messe wird gestaltet von, da wird dann ein Chor genannt oder ein Orchester. Wenn man aber diese Formulierung zu Ende überlegt, so muss man eigentlich zum Schluss kommen, dass das eine wahre Hybris ist, denn was ist die Heilige Messe? Die Heilige Messe ist das Kreuzesopfer Christi und was in aller Welt soll man daran gestalten können oder ausgestalten? Die Musik kann da wirklich das heilige Geschehen begleiten und das Hören und das Empfinden des Menschen sozusagen auf das Geschehen des, am Altar hinlenken. Aber gestalterische Elemente im Sinn von reinem Aktionismus müssen meiner Meinung nach unbedingt unterbleiben.
Wir haben jetzt schon intensiv über den Gesang gesprochen, der in der Kirche, in der Liturgie wichtig ist und auch erlaubt sein sollte. Warum ist es denn bei den Instrumenten so, dass ausgerechnet die Pfeifenorgel laut Sacrosanctum Concilium einen derart hohen Stellenwert hat? Ist das denn nicht veraltet, wenn heutzutage in einigen Kirchen gar keine neuen Orgeln mehr eingebaut werden?
Also im Matthäus-Evangelium lobt Christus denjenigen, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Die Orgel hat einen profanen Ursprung in der griechisch-römischen Antike, aber es ist von besonderer Bedeutung, dass die Römer die Spiele in ihren Arenen teilweise mit Orgelmusik untermalten. Und es ist wenigen bekannt, dass viele der in römischen Arenen umgekommenen christlichen Märtyrer unter dem Klang einer Orgel Christus ihr Leben opferten. Aus diesem Grunde haben die Urchristen die Orgel nicht in der Liturgie verwendet. Das Kreuz war in ihren Wohnungen übrigens auch nicht zu finden als das schmachvollste Marterinstrument der Antike. Das Byzantinische Reich hat die Orgel zu einem wichtigen Instrument für kaiserliche Zeremonien gemacht. Und damit war es ganz natürlich, dass sie in die Nähe der Liturgie gerückt ist. Und zur Zeit Karls des Großen war sie dann dort angekommen. Anfangs als Statussymbol, aber später eigentlich in der Gotik als Hauptinstrument in der christlichen Liturgie. In der Renaissance gab es bedeutende Neuerungen im Orgelbau und ab dem 17. Jahrhundert wird dann die Orgel als Königin der Instrumente bezeichnet. Insofern gibt es eigentlich kein passenderes Instrument für die heilige Liturgie. Und wie Sie zu Recht sagen, heißt das eben in der Konzilskonstitution über die heilige Liturgie, dass eben die Pfeifenorgel als Musikinstrument in hohen Ehren gehalten werden soll, denn ihr Klang vermag den Glanz der kirchlichen Zeremonien wunderbar zu steigern und die Herzen mächtig zu Gott emporzuheben.
Wie ich eben schon angedeutet habe, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass in modernen Kirchenbauten noch Orgeln eingebaut werden. Orgeln sind auch sehr teuer, die Instandhaltung kostet einiges an Geld. Man geht immer mehr dazu über, Messen auch mit modernen Instrumenten wie Saxophon, Schlagzeug oder E-Gitarren zu begleiten. Und wir erleben das auch immer wieder international bei den Weltjugendtagen. Der Katechismus Nummer 1158 warnt aber davor, zu frei mit den liturgischen Formen und Texten umzugehen. Das ist sicher ein Problem, das mehr die moderne Musik als die klassischen Vertonungen von den Messtexten meist in lateinischer Sprache betrifft. Wie sehen Sie das denn?
Also auf diesen Themenbereich bin ich ja in einer der vorigen Fragen schon eingegangen. Grundsätzlich aber nochmal liegt mir dabei am Herzen, dass die Liturgie eine Ordnung hat und dass diese Ordnung einzig von der höchsten Autorität der Kirche her ihr zukommt. Meiner Meinung nach also steckt die Kirchenmusik hinsichtlich ihrer Anwendung eigentlich in derselben Krise wie die ganze Liturgie. Im deutschsprachigen Raum wird das vor allem deutlich. Der Weg, den die Kirchenmusik in den letzten 40 Jahren eigentlich genommen hat, hat sie doch dramatisch von dem entfernt, was das Zweite Vatikanum eigentlich wollte. Mir ist wichtig, immer auf eine Passage aus Sacrosanctum Concilium hinzuweisen, die sich auch im Kodex des kanonischen Rechtes wiederfindet und die man eigentlich im heutigen liturgischen Geschehen auswendig können müsste. Es hilft zwar teilweise wenig, wenn man entsprechend verantwortliche Priester darauf anspricht, aber trotzdem sollte eigentlich diese Grundlage jedem Katholiken bewusst sein. Das heißt dort nämlich, das Recht, die heilige Liturgie zu ordnen, steht einzig der Autorität der Kirche zu. Und deshalb darf durchaus niemand sonst, auch wenn er Priester wäre, nach eigenem Gutdünken der Liturgie etwas hinzufügen, wegnehmen oder ändern. Und ausführlich finden wir auch im Direktorium für Dienst und Leben der Priester vom 30.01.1994 in der Nummer 49 den wirklich markanten Grundsatz: Wer schlecht zelebriert, zeigt damit die Schwachheit seines Glaubens und erzieht andere nicht zum Glauben. Gut zelebrieren dagegen bildet eine erste wichtige Katechese über das heilige Opfer. Das kann man auch auf die Kirchenmusik in einem gewissen abgeschwächten Sinn anwenden. Lex credendi, lex orandi ist immer dasselbe. Die Liturgie als Ausübung des Priestertums Christi bildet also einen Bereich, wo sich der Priester in besonderer Weise bewusst sein muss, dass er Amtsträger ist und dass er der Kirche treu gehorchen muss. Und das gilt auch selbstverständlich für die Organisten und die, die im kirchlichen Dienst stehen, und auch für alle Glieder des Volkes Gottes. Schließlich wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Feier der Sakramente, die Liturgie im Allgemeinen dem Wohl der Gläubigen dient und die Gläubigen ein wahres Recht darauf haben, an den liturgischen Feiern so teilzunehmen, wie sie die Kirche will, und nicht nach dem persönlichen Geschmack des einzelnen Amtsträgers, nach partikularistischen Ritualen, die nicht approbiert sind. Also das ist eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und bei der ich feststelle, dass sie vor allem bei der nachwachsenden Priestergeneration, wenn sie so wollen, auf fruchtbaren Boden fällt. Denn die jungen Priester sind wieder entfacht eigentlich von einer Ruhmtreue, wie sie vielen älteren Priestergenerationen, selbstverständlich nicht allen, in unserem Sprachgebiet abhanden gekommen ist.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Katechismus 1158 auf den kulturellen Reichtum der Kirchenmusik verweist. Was ist damit denn gemeint?
Der Katechismus fördert zwar die Pflege des Schatzes, ich zitiere, der sich im kulturellen Reichtum des feiernden Volkes Gottes entfaltet, aber er erhebt im selben Satz noch die Forderung, dass die Stimmen der Gläubigen bei Andachtsübungen und gottesdienstlichen Feiern und auch bei den liturgischen Handlungen selbst, jetzt kommt der wichtige Ausdruck, gemäß den kirchlichen Richtlinien und Vorschriften erklingen können. Ich glaube, das beantwortet die Frage von selbst.
Oft wird in diesem Zusammenhang auch nachgefragt, ob man beliebig weltliche Musikformen bzw. weltliche Melodien auf den Gottesdienst übertragen darf. Immer wieder gibt es ja Versuche, bekannte Popsongs mit christlichen Inhalten umzutexten. Ist das denn legitim?
Die Frage ist, was man damit erreichen will. Die Frage ist vielmehr, ob es den Verantwortlichen sozusagen wirklich darum geht, die Menschen zu Gott hinzuführen, oder ob sie vielleicht in solchen Events eher eine Möglichkeit zur Selbstdarstellung sehen. In meiner Studienzeit an der Universität Mozarteum in Salzburg war es eigentlich meine Gewohnheit, immer wieder in die von der Priesterbruderschaft St. Petrus betreute Kirche St. Sebastian in der Linzergasse zu gehen. Und dort wird also jeden Tag die Heilige Messe am Abend in der überlieferten Form der römischen Liturgie gefeiert. Und schon weit vor 2007, nach dem Erscheinen des Motu Proprio. Die Kirche dort ist trotz der alten Liturgie, um es mal so salopp auszudrücken, zu einem Großteil jeden Tag unter der Woche mit jungen Menschen gefüllt, die also in dieser Form des einen römischen Ritus gerade eben das Mysterium tiefer erleben, das die Heilige Messe eigentlich gebiert. Denn wer könnte von sich sagen, dass er die Heilige Messe, das unaussprechliche Geschehen, wirklich im Vollsinn rational erfassen kann? Der damalige Kardinal Ratzinger hat einmal treffend gesagt, dass die Liturgie nicht in erster Linie verstanden, sondern gefeiert werden will. Und weil wir jetzt auf diese Jugendevents hinkommen, also meiner Meinung nach, und ich bin Vater eines zweijährigen Kindes, gerade Kinder und Jugendliche haben ein Bedürfnis, dass sie eben selbst als voll und irgendwie als erwachsen betrachtet werden. Das liegt in der Natur des Heranwachsens. Wenn ich eben meinen zweijährigen Sohn Benedikt frage, bist du groß oder klein, dann sagt er voller Stolz, ich bin groß. Also persönlich halte ich von solchen Ereignissen nicht allzu viel. Ich erachte sie nicht für zielführend. Es haftet ihnen in meinen Augen der Makel des Gestrigen an. Also Gott fordert doch den Menschen heraus. Er traut den Menschen Großes zu. Denken Sie nur an das Gleichnis von den Talenten, was das für enorme Summen sind, die Gott seinen Verwaltern anvertraut. Ich glaube, wir sollten uns hier nicht kleiner machen, als wir sind, sondern uns schon dessen wert und würdig erachten, was Gott uns sozusagen in der Liturgie zumutet.
Wir haben schon in dieser Sendung darüber gesprochen, dass das Zweite Vatikanische Konzil auch die aktive, bewusste Teilnahme der Gemeinde an der Liturgie fördert und fordert. Was kann man denn tun, um den würdigen Volksgesang in den Vordergrund zu stellen?
Zunächst den Menschen wieder bewusst machen, dass die Liturgie eine feste, nicht zur beliebigen Disposition stehende Ordnung hat und dass sie in diesem Rahmen gerufen sind, dass sie Gott frohen Herzens Psalmen, Hymnen und Lieder singen, wie also der heilige Paulus im Epheserbrief schreibt. Der Volksgesang ist meiner Meinung nach die Möglichkeit, in der sich das Kirchenvolk bewusst sein kann, dass es Teil hat an jenem königlichen Priestertum Christi, jenem allgemeinen Priestertum, das Gott jeden von uns in der Taufe geschenkt hat. Schließlich mahnt das Zweite Vatikanum, in der heiligen Liturgie erschöpft sich nicht das ganze Tun der Kirche, denn ehe die Menschen zur Liturgie hinzutreten können, müssen sie zu Glauben und Bekehrung gerufen werden. Das ist eigentlich sozusagen die direkte Antwort auf Ihre Frage. Der würdige Vollzug des Volksgesangs kann nur resultieren aus dem Leben des Glaubens des Volkes heraus eigentlich. Also wenn die Menschen wissen, was sie glauben, wenn die Menschen wissen, was sie feiern, wenn sie sich der Ordnung der Kirche wieder mehr bewusst werden, dann wird auch der Volksgesang würdiger werden.
Ja, danke schön erst einmal, Herr Nüth. Liebe Hörer, Sie haben Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet. Wir sprechen heute in der Katechismusreihe über die Kunst und den Glauben, genauer gesagt über Kirchenmusik, die würdige Musik im Gottesdienst. Zu Gast in dieser Sendung ist Wolfgang Nüth, ein deutscher Tenor, der besonders als Lied- und Oratorien- und Opernsänger gefragt ist. Mit ihm sprechen wir heute über die Glaubenslehre der katholischen Kirche. Herr Nüth ist selber praktizierender Katholik und Mitglied im päpstlichen Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. In dieser Sendung ist es nun an der Zeit, nicht nur über die Musik zu sprechen, sondern eben auch Musik zu hören, uns direkt von der Musik inspirieren zu lassen. Wir haben dazu eine Aufnahme von Ihnen, Herr Nüth, ausgesucht, und zwar aus der Oper La Traviata von Giuseppe Verdi. Wir hören ein weltliches Musikstück, keine geistliche Musik. Warum haben wir denn die Arie des Alfredo ausgesucht?
Vielleicht um die theoretischen, etwas trockenen Überlegungen doch mit der Praxis auch zu verbinden. Das gottesdienstliche Singen und Beten soll sich ja beim Gottesvolk Christi auch nach dem Besuch der Heiligen Messe und des Gotteshauses fortsetzen. Und Christ ist man nicht nur in der Kirche, man ist Christ im Beruf. Mein Beruf ist der Beruf des Opernsängers. Ich bin ja nicht in erster Linie Kirchenmusiker. Und Verdi hat ja gerade für das italienische Volk eben den Status eines Volkshelden, weil er eben sehr volksnah komponiert hat. Ich dachte einfach, dass das vielleicht ein schöner Auflockerungspunkt in dieser Sendung sein könnte.
Dann freuen wir uns also auf die Arie des Alfredo aus der Oper La Traviata von Giuseppe Verdi. Sie hören die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute geht es um das außergewöhnliche und zugleich schöne Thema Kirchenmusik, Musik im Gottesdienst. Verbunden ist dazu mit uns Wolfgang Nüth, deutscher Tenor, der besonders als Lied-, Oratorien- und Opernsänger tätig ist, aber gleichzeitig auch großes Interesse an der sakralen Musik und am katholischen Glauben hat. Wir freuen uns, dass er heute in dieser Sendung mit uns verbunden ist und einige Fragen, die der Katechismus zur würdigen musikalischen Begleitung der Gottesdienste aufwirft, etwas näher zu betrachten. Herr Nüth, eine Frage jetzt an Sie ganz persönlich. Sie betreiben im Unterschied zu vielen Sängern in unseren Kirchenchören die Musik ja nicht nur als ein Hobby, sondern Sie leben davon. Berufsmusiker, so sagt auch das Zweite Vatikanum, brauchen eine besondere Berufung von Gott. Hat das Singen auch für Sie etwas mit Berufung durch Gott zu tun? Und haben Sie auch selbst Erfahrung als Kirchenmusiker gesammelt, bevor Sie dann zur klassischen Unterhaltungsmusik gekommen sind?
Also selbstverständlich ist das Singen eine Berufung. Könnte mir also den deutlichsten Ruf Gottes an einer Priester beispielsweise nicht deutlicher vorstellen oder intensiver als seinen Ruf an mich, Sänger zu werden. die ja schon seit meiner frühesten Kindheit hatte, ich glaube schon mit 3 Jahren, und den ich sehr unerschütterlich eigentlich verspürt habe. Ich bin mir also sicher, dass diese unumstößliche Gewissheit der Berufung die Voraussetzung war, sozusagen vor den vielen Hürden der Ausbildung, also des Studiums und vor allem des Alltags an einem Theater nicht kapituliert zu haben. Also gerade die Arbeit an einem Theater ist für einen Katholiken oft schwierig, aber das ist vielleicht ein eigenes Thema. Wenn jemand seit Kindesbeinen in der Kirche beheimatet ist, eben durch den Kirchenchor, durch den Kindergarten, katholischer Kindergarten, Ministranten, Gemeinschaft und so weiter, wie ich das also Gott sei Dank von Anfang an war, ist es natürlich ganz klar, dass die ersten Schritte in Richtung öffentlichem Singen eben in einem kirchlichen Rahmen stattfinden. Und ich hatte das Glück, wirklich einen wunderbaren Kirchenmusiker schon seit meinem 6. Lebensjahr zu kennen. Der war nämlich mein Klavierlehrer, der mich dann nach Kräften später gefördert hat, so meine ersten Liederabende im Pfarrsaal organisierte und später für mich dann sogar also ein Credo in einer seiner Messen komponiert hat. Ich kenne auch mehrere, teilweise namhafte Kirchenmusiker, die eben auch komponiert haben für mich, für feierliche Pontifikalämter. Dort kamen dann diese Stücke zur Aufführung. Ja, zum Weg der künstlerischen Berufung eines Katholiken würde ich den Zuhörern eigentlich gerne den Brief an die Künstler des seligen Papstes Johannes Paul II. Ans Herz legen. Dieser Brief ist auf der Homepage des Vatikan auch auf Deutsch abrufbar und ist ein Brief, der mich gerade während meines Studiums und während meiner Anfänge im Beruf eigentlich tief getroffen hat, weil er auf die einzigartige Weise des Papstes damals sozusagen den Schöpfungsauftrag Gottes, der in Genesis sehr grundgelegt ist, treffend mit dem Künstlertum des Menschen eigentlich zum Ausdruck bringt. Er schreibt wörtlich, wenn ich das vielleicht kurz zitieren darf, weil es mich eben sehr trifft: Besser als ihr Künstler, ihr geniale Baumeister der Schönheit, vermag niemand intuitiv etwas von dem Pathos zu erfassen, mit dem Gott am Anfang der Schöpfung auf das Werk seiner Hände blickte. Ein Nachschwingen jenes Gefühls hat sich unendliche Male in den Blicken niedergeschlagen, mit welchen ihr als Künstler jeden Zeitalters vom Staunen über die geheimnisvolle Macht der Klänge und Worte, der Farben und Formen gebannt, das neue Werk eurer Eingebung bewundert und darin gleichsam das Echo jenes Geheimnisses der Schöpfung wahrgenommen habt, an dem Gott, der alleinige Schöpfer aller Dinge, euch in gewisser Weise teilnehmen lassen wollte. Er schreibt weiter: Niemand ist mehr als der wahre Künstler dazu bereit, seine Grenze zu erkennen und sich die Worte des Apostels Paulus zu eigen zu machen, wonach Gott nicht in Tempeln wohnt, die von Menschenhand gemacht sind. Daher dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Der Papst spricht vom Weg, das ist auch sehr wichtig, wenn man die Geschichte des Glaubens und der Kultur, des Glaubens und der Kunst betrachtet, vom langen Weg jenes fruchtbaren Gespräches der Kirche mit den Künstlern, das also in der 2000-jährigen Geschichte der Kirche nie abgerissen ist und das an der Schwelle zum 3. Jahrtausend eine noch größere Zukunft hat. Der Anfang der Bibel stellt uns Gott sozusagen als das beispielhafte Modell jedes Menschen vor, der ein Werk hervorbringt. Im Künstler spiegelt sich sein Bild als Schöpfer, schreibt der Papst. Er fragt: Wohin liegt der Unterschied zwischen Schöpfer und Künstler? Wer etwas erschafft, schenkt das Sein selbst. Er bringt etwas aus dem Nichts hervor. Ex nihilo sui et subjecti, wie man im Lateinischen sagt. Und das sei im strengen Sinne die Vorgehensweise, die nur dem Allmächtigen zukommt. Der Künstler hingegen verwendet etwas bereits Vorhandenes, dem er Gestalt und Bedeutung gibt. Das ist die charakteristische Handlungsweise des Menschen als Ebenbild Gottes. Der Papst schreibt: Nachdem es nämlich in der Bibel geheißen hatte, dass Gott Mann und Frau als sein Abbild schuf, wird hinzugefügt, dass er ihnen die Aufgabe übertrug, über die Erde zu herrschen. Es war der letzte Schöpfungstag. Der Papst legt das so aus, dass Gott den Menschen ins Dasein gerufen hat und ihm die Aufgabe übertrug, Künstler zu sein. Der Mensch würde sich im künstlerischen Schaffen mehr denn je als Abbild Gottes erweisen. Ich glaube, dass diese Worte für jeden Künstler, und es gibt auch viele Künstler, die sozusagen in einer Sinnkrise sind oder auf der Suche nach dem Wert ihrer künstlerischen Berufung, nur Erhellendes eigentlich bringen können.
Auf den Brief des Papstes an die Künstler werden wir dann auch auf unserer Internetseite hinweisen. Dort können Sie, liebe Hörer, dann den Text direkt ausdrucken oder Sie finden dann auch den Hinweis auf die Seiten des Vatikan. Herr Nüth, noch eine abschließende Frage an Sie. Welche vielleicht vergessene Perle der Kirchenmusik legen Sie unseren Hörern denn besonders ans Herz? Was sollte man unbedingt gehört haben?
Also prinzipiell muss man halt eigentlich leider sagen, dass bereits der gregorianische Choral eigentlich eine so vergessene Perle der Kirchenmusik ist, obwohl es auf keinen Fall sein dürfte. Wenn Sie mich jetzt aber auf ein konkretes Werk festlegen wollen, so würde ich sagen, als erstes Claudio Monteverdis Marienvesper, Vespro della Beata Vergine. Das ist ein sehr, sehr schönes Stück, das sollte man wirklich gehört haben.
Ja, vielen Dank, Herr Nüth, dass Sie heute in der Sendung mit dabei waren, dass Sie uns auch ganz viele praktische Hinweise gegeben haben, wie wir die Kirchenmusik neu würdigen können, wie wir uns vielleicht auch schwierigen Themen der Kirchenmusik ganz neu nähern können. In unserer Katechismusreihe haben wir die Nummern des katholischen Katechismus ab 1156 näher betrachtet. Wir laden Sie, liebe Hörer, ein, diese Abschnitte auch noch einmal nachzulesen. Da der Katechismus vergleichsweise wenig über die Kirchenmusik aussagt, beziehungsweise sich intensiver auf Quellen des Zweiten Vatikanums bezieht, lohnt es sich auch, die Konstitution Sacrosanctum Concilium nachzulesen, aber natürlich auch den Brief von Papst Johannes Paul II. An die Künstler, den Wolfgang Nöth in seiner Sendung, in seinen Antworten schon erwähnt hat. Außerdem finden Sie bei uns im Internet auf www.horeb.org im Infofeld zur Sendung auch einen Link zur Internetseite von Wolfgang Nöth. Dort können Sie dann auch Näheres nachlesen über seinen Werdegang und seine Engagements. Die heutige Sendung können Sie auch wieder nachhören und gerne auch weiterempfehlen, weiterschenken. Einen Podcast und einen Download finden Sie auf www.horeb.org oder Sie bestellen kostenlos eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes ist 08323967510 aus Deutschland. Wenn Sie uns in Österreich, in der Schweiz oder in Südtirol zuhören, dann wählen Sie 0049 vor und es geht weiter mit 83239675120. Wir freuen uns immer über eine Spende zur Deckung der Unkosten. Die Herstellung der CDs ist für uns nicht kostenfrei. Wir freuen uns, wenn Sie einen kleinen Beitrag dazu auch leisten können. Herr Nüth, ganz zum Schluss dieser Sendung hören wir noch einmal eine Tonaufnahme von Ihnen, wieder von Giuseppe Verdi. Und zwar haben wir diesmal die Arie des Herzogs aus Rigoletto ausgesucht. Warum steht denn dieses Lied nun am Schluss unserer Sendung?
Weil es die Hörer mit seiner beschwingten Melodie sozusagen heiter in den Tag hinein entlassen soll. Also ich habe dabei eher Wert gelegt sozusagen auf die Schönheit der Melodie und auf die Beschwingtheit der Musik. Der Herzog ist ja doch eigentlich eher jemand, der die christlichen Werte prinzipiell nicht so sehr lebt. Auf der anderen Seite stellt uns die Oper den Herzog auch vor als suchenden Menschen. Jemand sozusagen, der auch fähig sein kann, durch die Liebe die Wahrheit zu finden. Im Endeffekt ist ihm dieser Weg vorgegeben, aber zum Schluss der Oper sieht es wohl so aus, als hätte er diesen Weg nicht gefunden.
Das ist auf jeden Fall aber eine gute Einladung an unsere Hörer, diesen Weg nicht zu verfehlen und nicht zu verpassen. Vielen Dank noch einmal, Herr Nöth, dass Sie uns heute auch geholfen haben, auf dem Weg der Wahrheit, auf dem Weg der Wahrheit des Glaubens auch ein Stück voranzugehen.
Herzlichen Dank auch Ihnen, alles Gute, guter Segen für Sie.
Liebe Hörer, ich wünsche Ihnen auch noch einen gesegneten Abend. Viel Freude weiterhin mit unserem Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Zum Schluss der Sendung, nun wie angekündigt, die Arie des Herzogs aus der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi.